Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich-Schaffhausen. Der teuerste Festplatz der Schweiz. Seit heute Nachmittag wird auf der Zürcher Westumfahrung gefeiert. Neue Finanzquellen für die Uni Zürich. Private Spender sollen das Budget wachsen lassen. Neue Adressen für Drogensüchtige. Ein Pfarrer Sieber sein Urdörfli zügelt auf Pfäffiken im Zürich-Oberland. Und der grösste Sportanlass vom Jahr, zu Kloten und zu Bern, hat heute die Eishockey-Weltmeisterschaft angefangen. Das Wettermann relativ sonnig. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Gestern hat der Bundesrat Moritz Leuenberger die Zürcher Westumfahrung vor 900 geladenen Gästen offiziell eingeweiht. Heute am Nachmittag um 4 Uhr hat das grosse Eröffnungsfest für die Bevölkerung angefangen. Bis am Sonntag wird die Eröffnung von der 4 Milliarden Franken teuren Umfahrung gefeiert. Der Klaus Ammann ist jetzt gewissermaßen beim Zentrum von dem riesigen Festgelände beim Autobahndreieck Zürich West. Klaus Ammann, vor anderthalb Stunden ist es also losgegangen. Hat es denn jetzt schon Leute?
Ja, es hat da sicher schon mehrere tausend Leute und es werden immer mehr. Das Festgelände, das riesige Festgelände, füllt sich immer mehr. Die Leute kommen aus allen Richtungen, mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem eigenen Auto, aber auch zu Fuß und mit dem Velo durch den Uetliberg-Tunnel. Ich habe das selber auch gemacht. Das ist eine spezielle Erfahrung, durch so einen kalten, kühlen, leeren Tunnel zu fahren. Und etwas, was man nicht merkt, vielleicht mit dem Auto, aber es geht also drauf von Zürich auf Wetzwil.
Und was sieht man denn jetzt auf dem doch ein bisschen speziellen Festgelände?
Ja, es hat hier hunderte von Ständen, es ist eine gigantische Kilbe, kann man sagen, es hat auch ein Riesenrad. Ei und die Feuerwehr stellen sich und ihre Fahrzeuge vor und im einen Tunnel gibt es eine grosse Ausstellung über den Bau von dieser ganzen Westumfahrung. Dann gibt es das Essen aus allen Himmelsrichtungen und ein grosses Rahmenprogramm mit Konzerten vom Musikverein, aber auch Superstars und andere Shows. Und um die 5 hat ein kurzer Regensprutz die Stimmung kurzzeitig getrübt und jetzt ist aber die Sonne wieder da und die Stimmung ist sofort wieder besser.
Also Sie haben schon ein bisschen angetönt, was es denn da so im Allgemeinen gibt, ein bisschen spezieller noch, was sind denn die Höhepunkte?
Ja, also heute Abend um 6:30 fährt dann da ein Formel-1-Boliden über einen Teil von der neuen Autobahn. Für die einen eine fragwürdige Darbietung, für viele aber sicher ein Höhepunkt. Jetzt fährt da hinter mir gerade ein neues Feuerwehrauto durch, darum jetzt hören sie mir schon wahrscheinlich wieder besser. Dann tritt heute Abend dann die Band Gotthard, morgen der Florian Ast und am Sonntag der DJ Bobo auf. Aber wie gesagt, das sind nur gerade 4 von über 60 Programmpunkten zwischen heute am Nachmittag und am Sonntagabend.
Der Klaus Ammann direkt vom Festgelände. Das Westfest, das geht also bis am Sonntag. Ein Tagespass kostet 15 Franken und kaufen kann man bei den Bahnhöfen oder via Internet. Den Link dazu unter regionalschnall.ch. Regionalschnall.ch.
Regionalschnall Wochengast, der Sonntag ist der Felix Muff, der OK-Präsident vom Westfest. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er als Kantonsingenieur eines der grössten Feste im Kanton organisiert, mit DJ Bobo und Formel 1 Boliden? Wie geht das für ihn zusammen, selber ein bekennender Velofahrer sein und gleichzeitig maßgeblich beteiligt sein an einem der grössten Autobahnwerke der Schweiz? Und ist er zufrieden mit dem Fest, das er organisiert hat? Der Felix Muff, der oberste Chef vom Zürcher Westtangentenfest, ist unser Gast, der Sonntag um 5:30 im Regionalschnall Zürich-Schaffhausen, hier auf Schweizer Radio DRS 1.
Die Universität Zürich will ein bisschen privater werden. Heute kommt sie das meiste Geld vom Bund und vom Kanton Zürich über und das soll auch so bleiben. Sie will aber trotzdem noch mehr private Geldquellen anzapfen. So will sie sich noch den ein oder anderen zusätzlichen Lehrstuhl oder auch mal einen neuen Computer leisten. Nicole Marti.
Immer mehr Studentinnen und Studenten, immer mehr Professorinnen und Professoren. Die Universität Zürich wächst und wächst. Um genug Geld zusammenzubringen für den Unibetrieb, will der Rektor der Universität Zürich, der Andreas Fischer, mehr Geld bei Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen sammeln.
Es ist so, dass in der heutigen Landschaft, wo die Universität rasch wächst und wo wir große Pläne haben, dass wir mehr Geld brauchen. Wir sind gut finanziert vom Kanton und vom Bund. Aber es ist gerade in der Zukunft damit zu rechnen, dass die Mittel nicht stark werden wachsen, darum sind wir noch mehr als früher auf Zusatzmittel angewiesen.
Im letzten Jahr hat die Universität Zürich 76 Millionen Franken von Privaten und Stiftungen bekommen. Bei einem Umsatz von 1 Milliarde, ein kleiner Betrag. Diesen Betrag will die Universität Zürich jetzt vergrössern. Der Andreas Fischer betont aber, dass die Universität Zürich ihre Kernaufgabe weiterhin mit staatlichen Mitteln will wahrnehmen. Es darf auf keinen Fall sein, dass die Universität von ihren Sponsoren abhängig sei.
Wir können uns aber Zusatzprogramme oder Investitionen leisten durch private Mittel. Also zum Beispiel einen Studiengang, den wir sonst nicht würden anbieten, oder ein Gerät, das wir uns nicht oder erst auf längere Zeit heraus könnten leisten.
So hat sich die Universität Zürich zum Beispiel einen zweiten Lehrstuhl für Japanologie spendieren lassen oder Geld an einen neuen Supercomputer bekommen. Umgekehrt ist es aber auch für Firmen interessant, ihr Geld in die Universität Zürich zu investieren.
Es gibt Firmen, vor allem in der Medizin, die grundsätzlich interessiert sind, dass Grundlagenforschung betrieben wird, an einem Ort, wo die Grundlagenforschung eine gute Tradition hat. Und die dienen im Hinblick auf Innovation, stiften sie Assistenz oder sogar länger dauernde Professuren.
Pharmafirmen, die die medizinische Fakultät unterstützen, Banken, die einen Wirtschaftsprofessor finanzieren. Für Andreas Fischer ist das kein Problem. Die Forschung an der Universität Zürich bleibt trotz Sponsoren unabhängig.
Es ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass die Freiheit der Lehre und Forschung absolut gewährleistet ist. Es bedeutet, dass wir Professuren selbstständig besetzen. Es gibt auch keine Einmischung. Und es ist auch immer vertraglich geregelt, dass die Forschung frei bleibt.
Geldgeber sollen der Uni also nicht reinreden können. Mit einer kleinen Ausnahme.
Sie können höchstens insofern Einfluss nehmen, und das ist legitim, dass sie sagen, wir möchten, dass in einem bestimmten Gebiet, in einem grösseren Gebiet geforscht wird, dass wir eine Professur für X oder Y spenden. Was dann aber genau gemacht wird und wie die Resultate sind, da haben sie keinen Einfluss drauf.
Der Zeitpunkt dafür, dass die Universität jetzt mehr Geld von Privaten will sammeln, der ist allerdings nicht gerade günstig. Das Geld sitzt in der jetzigen Wirtschaftslage alles andere als locker im Sack. Man will sich darum auch kein konkretes Ziel setzen, wie viel Geld man will sammeln. Trotzdem, die Universität Zürich will das Geld sammeln professionalisieren und 1 bis 2 Leute dafür anstellen.
Ein neuer Rekordumsatz, aber deutlicher Gewinneinbruch beim Rinne Verlag in Zürich. Der Gewinn ist im letzten Jahr gerade um 40% zurück auf noch 62 Millionen Franken. Vor allem bei den Printmedien sind die ins Rad zurückgegangen. Der Verleger Michael Rinne hat dann auch unumwunden zugegeben, dass es momentan keine einfachen Zeiten sind.
Die sind wie für alle Unternehmen extrem schwierig, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern überall, wo wir tätig sind, zum Beispiel in Ländern wie Rumänien oder Ungarn, die praktisch pleite sind oder gerettet worden sind von der internationalen Gemeinschaft. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Zeiten jemals so hart waren wie jetzt, aber da wir bisher jedes Mal besser aus der Krise herausgekommen sind, als wir vorher dastanden, bleibe ich optimistisch.
Gut entwickelt haben sich die verschiedenen Internetangebote von Rinne. Sie haben 8,5% zum Umsatz beigetragen. 2010 soll es dann schon 10% sein. Ein Unfall auf der Autobahn A1 hat heute Morgen einen längeren Stau verursacht. Ein Lieferwagen und 2 Lastwagen sind um 9:30 bei der Ausfahrt Dietike ineinander gefahren. Verletzt worden ist niemand, es hat aber einen 10 km langen Stau in Fahrtrichtung Bern gegeben. Das Urdörfli, das Heim für Suchtkranke von der Sozialwerkpfarrer Sieber, zügelt von Urdorf auf Pfäffiken ins Zürich-Oberland. Das Heim kann während 5 Jahren gratis ins ehemalige Hotelbahnhof. Keine Freude an diesen Neuzuzügen hat allerdings gemeint Margrit Meier.
Die Suche ist lang gegangen und die Zeit ist knapp geworden. Schon im Herbst müssen die Suchtkranken das Urdörfli räumen. Die Gemeinde Urdorf braucht das Gebäude vom Industrieareal nach 16 Jahren selber. Dass es jetzt im zürcherischen Pfäffiken mit dem Hotel Bahnhof eine Lösung gibt, das sei für das Sozialwerk Pfarrer Sieber ein Glücksfall, sagt der Gesamtleiter Martin Fischer.
Wir sind da zufrieden, weil das uns wie ein Geschenk entgegenkommt. Wir haben lange Zeit jetzt schon gesucht, für das Urdörfli einen neuen Standort zu haben. Und das ist uns wirklich so jetzt zugefallen.
Gefunden haben Sozialwerk Pfarrer Sieber den neuen Standort dank Heinz Egloff, einem Besitzer vom Hotel Bahnhof zu Pfäffiken. Eigentlich hätte er das Gebäude abreissen oder sanieren, aber...
Ich bin immer torpediert worden vom Gemeinderat und der hat es immer verhindert, dass ich gesagt habe, jetzt höre ich auf, jetzt schließe ich das Hotel. Schliessen. Und es geschlossen habe ich mich gefragt, was soll ich mit der, wer könnte das brauchen, oder? Und da ist vom Rotlichtmilieu dann alles gekommen. Und dann haben wir gedacht, nein, das wollen wir jetzt nicht, aber bei Pfarrer Sieber geben wir das gratis.
Während 5 Jahren könnte die Suchtkranke im Hotel Bahnhof leben. Genauso wie im Urdörfli, das Angebot bleibt das gleiche, sagt Martin Fischer.
Es wird ganz ähnlich sein, wie es bis anhin war. Also, da wird sich nicht viel verändern. Was einfach anders ist, wir werden Notschlafstellen jetzt nicht mitnehmen können, weil da sind zu viele Bedenken von der Gemeinde Pfäffiken.
Auch wenn es in Pfäffiken keine Notschlafstelle gibt, Bedenken der Gemeinde sind immer noch da. Pfäffiken haben am Bahnhof selber schon Drogenprobleme, sagt der Gemeindeschreiber Benny Lehmann.
Der Standort ist sehr zentral und in unmittelbarer Nähe vom S-Bahnhof. Und es ist einfach so, dass wir zusammen mit der Kapo die ganze Situation genau beobachten. Und in der Sommerzeit ist man dort so ein bisschen mässig zufrieden mit der Situation. Ja.
Dass sich das Drogenproblem von Pfäffiken noch könnte verschärfen könnte, wenn die Suchtkranken vom Urdörfli ins Hotel Bahnhof zu Pfäffiken zügeln, das glaubt Martin Fischer nicht. Er hat eine andere Erfahrung gemacht.
In Urdorf ist das problemlos gegangen, obwohl man ganz nahe zu ihnen auch eben Schulen hat, Wohnhäuser hat, ganz der anderen Strassenseite und so. Das hat nie zu Problemen geführt. Ich bin überzeugt, die Pfäffiken werden nach einem halben Jahr erstaunt sein, dass es da kein Problem gibt.
Kommt dazu, dass die Drogenkranken ja nicht am Bahnhof umhängen. Das Urdörfli sei eine 24-Stunden betreute Wohneinrichtung mit verschiedenen Werkstätten.
Wir haben ein professionelles Team, wo sonst so viele Leute, Sozialpädagogen dabei sind, Ausbildete, die wissen, wie man mit solchen Menschen umgehen kann, die eine gewisse Drogenproblematik haben. Und wenn die dann mal am Bahnhof auftauchen, dann glaube ich, wird die Situation sogar sicherer für die Leute in Pfäffiken.
Im Spatzummer, wo die Zudörfli auf Pfäffiken zügeln, wie es dann dort heisst, das ist noch nicht bekannt.
Margrit Meier.
Übrigens.
Dass jetzt auch der Kanton Zürich nach langen Geburtswehen eine BDP überkommt, eine bürgerlich-demokratische Partei, das hat man gewusst. Lang unklar war aber, und das hat zu den Geburtswehen von dieser SVP-Abspaltung geführt, unklar war, wer das junge Parteipflänzli BDP soll führen. Bis heute, da teilt die BDP nämlich mit, dass sie mit bekannten Persönlichkeiten neu will durchstarten. Präsident wird der Lothar Zürien. Eine bekannte Persönlichkeit. Allenfalls Dübendorf, dort ist er nämlich Stadtpräsident. Vize von der Zürcher BDP wird Lisbeth Fehr. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch schwach, bis vor 6 Jahren ist sie für Zürcher SVP im Nationalrat gesessen. So viel zu den Stichwörtern bekannte Persönlichkeiten und neu durchstarten.
17 Minuten vor 6. Flüchtlinge, die aus ganz verschiedenen Ländern in die Schweiz kommen und da auf eine bessere Zukunft hoffen. Ein Thema, das heute in der Schweiz immer wieder engagierte und auch kontroverse Diskussionen auslöst. Das Thema Flüchtling ist in der Schweiz aber schon vor 150 Jahren aktuell gewesen. Dort sind es allerdings Schweizerinnen und Schweizer gewesen, die von Hunger und Armut getrieben ins Ausland geflüchtet sind. Aus dem Schaffhauser Kleckau zum Beispiel sind Hunderte von Menschen auf Brasilien ausgereist. Für das man das in Brasilien und in der Schweiz nicht vergisst, dreht ein Team aus Brasilien im Kleckau zurzeit einen Dokumentarfilm. Christa Edlin.
Es ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte vom Kanton Schaffhausen, wo der Film beleuchtet. Über 400 Männer, Frauen und Kinder aus dem Klettgau, die ganz arm waren, sind auf Brasilien ausgewandert. Das sind so viele wie aus keinem anderen Kanton. Behörden von Schleitheim, Beckingen und Sieblingen haben die Menschen, die sich nicht mehr selber können ernähren konnten, zum Auswandern gedrängt und ihnen die Reisekosten vorgeschossen. Die Leute haben in ihrer Verzweiflung keinen anderen Weg mehr gesehen als Auswandern, erzählt der brasilianische Historiker Dilni Cunha. Das will der Auswandererfilm sehr realistisch zeigen.
Die schreckliche Situation, die Umstände damals in 1850 in die Gemeinden des Kantons Schaffhausen. Also dann zeigt er die Armut, diese Bedrückung der unteren Schichten und die Schulden, die Bauern, die Arbeitslosigkeit und so weiter.
Der Dilni Cunha, der in Brasilien in der Stadt Joinville lebt, stammt von ausgewanderten Schaffhauser ab. Er wollte wissen, warum so viele Schaffhauser auf Brasilien gekommen sind, hat im Klettgau recherchiert und ein Buch geschrieben, das unter die Haut geht. Das Buch mit dem Titel «Das Paradies in den Sümpfen» ist die Basis für den Dokumentarfilm, der in diesen Tagen zu Schleitheim gedreht wird. Drehen tut der brasilianische Regisseur Calixto Hakim. Er hat Schleitheim als Drehort ausgewählt, weil das Auswandererdorf noch fast gleich aussieht wie vor 150 Jahren. Er will mit seinem Film zeigen, sagt er, dass früher wegen einer Wirtschaftskrise Hunderte von Schaffhauser hätten müssen auswandern. Der Film spanne den Bogen aber auch bis in die Gegenwart und zeige, dass Migration ein globales Problem sei.
I want to show that this is not just a story that just happened here. This is a universal theme that several other communities had to do that. And it still happens nowadays, and I want to make that comparison.
Der Regisseur Calixto Hakim will mit seinem Film die Menschen zu Brasilien und Schaffhausen einander näher bringen. Und das sei in den letzten Tagen bei den Dreharbeiten auch passiert. Es sei einen spannenden Kulturaustausch gegeben, sagt er.
It was a very good experience to work here in Schleitheim, in Schaffhausen in general, to have to work with different cultures and mix, you know. We talk English, we talk Portuguese, we talk German, we talk Schaffhausen, we talk all dialects. It was a great interchange.
Das Schicksal der Schaffhauser Auswanderer, oder man könnte ja sagen Wirtschaftsflüchtlinge, das macht auch viele Schaffhauser betroffen. Die Leute aus dem Kleckau sind aber auch ein bisschen stolz darauf, dass ihre Vorfahren im Urwald in Brasilien die Stadt Joinville gegründet haben. Eine Stadt mit 500'000 Einwohnern, die seit kurzem eine Partnerschaft mit dem Kanton Schaffhausen hat. Der Wilchinger Charles Giesel, einer der Initianten dieser Partnerschaft, ist froh, dass über Kleckauer Auswanderer jetzt ein Film entsteht.
Ja, ich finde es eine grossartige Sache und eine wahnsinnig gute Dokumentation. Und für die Bevölkerung ist einfach wichtig, dass man sich auch mal wieder Erinnerung ruft, was vor 150 Jahren war und was kann entstehen, wenn Leute aus unserer Gegend auswandern und was die dort in einem anderen Ort entwickeln können.
Ein erster Ausschnitt vom Film kann man im Oktober an der Herbstmesse Schaffhausen sehen. Dann gehen die Dreharbeiten zu Brasilien weiter. Und bis Ende 2010 hofft die Filmcrew, dass der Film über die Schaffhauser Auswanderer fertig ist.
Wo der Film dann in der Schweiz genau gezeigt wird, ist noch offen. Es gibt aber Kontakt mit Festivals und mit Schulen und auch mit dem Schweizer Fernsehen. Mit 10 Minuten vor 6 Uhr, das ist Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1. Heute Nachmittag um 15:45 hat Kloten und Bern der grösste Sportanlass von dem Jahr in der Schweiz angefangen. Die Eishockey-Weltmeisterschaft. Zu Bern mit dem Spiel Deutschland-Russland, zu Kloten mit der Partie Weißrussland-Kanada. Zu Kloten ist Stadion Schlufweg für den Anlass in Arena Zürich-Kloten umgetauft worden. Der lokale Koordinator zu Kloten ist der Thomas Peter. Er war heute über den Mittag bei uns im Studio gewesen. Meine erste Frage, ist die ganze Vorbereitung für ihn einfach eine Herausforderung als Manager gewesen, oder hat er auch sonst etwas mit Eishockey am Hut?
Ja, sonst habe ich mit Eishockey direkt nichts am Hut. Ich bin selber ein Eishockey-Fan geworden. Ich bezeichne mich immer ein bisschen als Quereinsteiger hier in Kloten.
Muss man fast Kloten, oder? Man
bringt es irgendwie mit sich. Man wird mit Eishockey konfrontiert, wie man mit dem Flughafen konfrontiert wird. Das gehört, glaube ich, dazu.
Es ist etwa 2 Jahre her, seit bekannt ist, dass Kloten der zweite Standort ist, neben Bern bei der WM. Was haben Sie jetzt seither alles gemacht?
Während dem ersten Jahr, sagen Sie, wo das bekannt war, sind verschiedene Aufgaben im Hintergrund gelaufen. Da ist eigentlich Planung vor allem vom zentralen OK, wo beide Standorte auch betreut hat, unter der Leitung von Gian Gilli. Gelaufen. Wir sind als lokale OK-Koordinatoren dort selbstverständlich beizogen gewesen. Es hat aber lokal eigentlich noch keine Leute gehabt, die involviert gewesen sind. Das ist erst im Verlauf vom letzten Sommer gestartet worden. So ein bisschen ausgelöst, ich denke, nach der Weltmeisterschaft 2008 in Kanada, wo wir da auch schon gewesen sind, mal schauen, wie das überhaupt funktioniert, dass man sich mal ein Bild machen kann von so einem Anlass. Und das hat uns dort sehr viel gebracht, dass wir gewusst haben, was auf uns zukommt. Und dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir zeigen.
Und wann ist denn die intensivste Phase gewesen?
Ja, die allerintensivste Phase ist jetzt sicher die gewesen, zwischen dem Final von der Kloten Flyers und der Weltmeisterschaft jetzt. Da haben wir wirklich absolut wenig Zeit gehabt und haben alles müssen machen und es ist ja so, heute am 15:45 wird einfach das erste Spiel abpfiffen. Da kann nichts mehr passieren.
Im Hauptberuf sind Sie ja Verwaltungsdirektor von der Stadt Kloten. Sie sind also auch mit der politischen Instanz und überhaupt mit der ganzen Stadt da verbunden. Wie wichtig ist der Anlass jetzt für Kloten?
Für Kloten ist der Anlass sehr wichtig. Ich denke, es ist schön für so eine Stadt, für so einen Standort, wenn man so einen Anlass wirklich mal kann, herbringen kann, wenn wirklich der Fokus von der Sportwelt mindestens jetzt im Eishockey-Bereich auf einen gerichtet ist, wenn man da ein bisschen im Rampenlicht von der Welt steht. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Ich glaube, es hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit, würde ich sagen, in Bezug auf den Sport. Das wahrscheinlich,
zum Beispiel die Nachhaltigkeit.
Ja, vielleicht werden wieder Junge angesprochen. Es kommen andere Leute, sehen vielleicht auch, dass es eine tolle Sache ist, dass man auch als Fan gute Unterhaltung hat. Das gehört auch dazu. Und dass der Eishockey-Standort Kloten eigentlich weiterhin, oder dass man kann sagen, weiterhin ist Kloten eine Eishockey-Hochburg.
Und wenn man jetzt mal ganz nüchtern die Kosten-Nutzen-Analyse macht, also was hat es die Stadt Kloten gekostet und was nützt es?
Ja, das kann man nicht wirklich analysieren auf Franken und Rappen. Sie wissen auch, dass andere Standortförderungsmaßnahmen, auch die kann man nicht genau prüfen, was bringt es tatsächlich. Ich glaube, es ist Bekanntheit ist immer gut und letztendlich kostet es Stadt Kloten, glaube ich, viel Einsatz von der Verwaltung, viel Einsatz auch von der Bevölkerung. Aber ich glaube, gross Geld ausgeben, wirklich hat Stadt Kloten jetzt eigentlich nicht. Da sind wir recht sparsam geblieben.
Und so für das ganze Gewerbe, für die Hotellerie auch, bringt es eigentlich viel oder ist das nur ein kleiner Faktor?
Ja, für die Hotellerie im Raum Zürich ist die Weltmeisterschaft sicher interessant und bringt etwas, aber man darf das auch nicht überbewerten. Die Hotellerie im Raum vom Flughafen Zürich ist natürlich sehr dauernd ausgelastet und hat an und für sich eine gute Frequenz und von dem her kann man sagen, es bringt sicher. Also meine, die Hotels in Kloten sind jetzt voll, das ist ja so, aber die sind ja sonst nicht leer, oder?
Jetzt fällt die WM ja eigentlich in eine Wirtschaftskrise rein, wo sie 2007 mit der Vorbereitung angefangen haben. Da war noch ziemlich Hochkonjunktur gewesen. Inwiefern hat Ihnen das jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht, die ganze wirtschaftliche Entwicklung?
Es hat in dem Sinne nicht unbedingt einen Strich durch die Rechnung gemacht, das würde ich jetzt nicht sagen. Wo man es gespürt hat, das ist ganz eindeutig im Bereich vom Hospitality-Ticket-Verkauf, also die VIP-Angebote, wo Firmen können buchen, wo sie vielleicht für ihre Kunden oder für Mitarbeiter und so weiter als Incentive einsetzen wollen. Das ist eindeutig weniger nachgefragt gewesen jetzt auf die WM, als es wahrscheinlich noch in der Euro 08 war.
Der Hauptstandort von der WM, Herr Peter, das ist ja eindeutig Bern. Alle Schweizer Spiele finden auch dort statt, Finale findet dann dort statt. Gewissermaßen das zwei am Rücken, was Sie da haben, wie gut können Sie mit dem leben?
Sehr gut. Wir sind mit dem, wir sind gestartet eigentlich in die Bewerbung um den Platz 2, oder? Weil jede WM besteht aus zwei Standorten und es ist eigentlich völlig logisch, dass der Hauptstandort der grössere ist, wo man natürlich auch die Finalrunden kann austragen und dass die eigene Nationalmannschaft halt auch dort spielt, wie man das selbe Spiel wahrscheinlich sehr ring kann gut ausverkaufen. Oder?
Jetzt haben wir in den letzten paar Tagen und Wochen immer gehört, jetzt fängt dann irgendwie mal die WM an und niemand interessiert so richtig, die Euphorie ist überhaupt noch nicht da. Was sagen Sie da dazu?
Ja, das höre ich jetzt auch eben immer wieder. Ich persönlich kann es natürlich fast nicht verstehen, dass irgendjemand nicht weiss, beispielsweise, dass die WM stattfindet. Ich denke, ich sehe es täglich in allen Zeitungen, ich höre es im Radio, ich sehe es im Fernsehen. Ich kann mir es schlicht nicht vorstellen, dass man es nicht weiss, aber es ist ja so. Es gibt Leute, die das nicht wissen, dass die WM stattfindet. Ich denke, mit dem müssen wir leben. Das ist von mir aus gesehen nicht unbedingt tragisch. Ich glaube, die Euphorie, die wird auch durch den Anlass selber entstehen, wenn er wirklich jetzt startet, so sonnig, wie das Wochenende wird. Vielleicht wird ein guter Start in Bern mit der Nationalmannschaft und dann kommt dann die Euphorie schon.
Sie haben es gerade angetönt, sonniges Wochenende statt, je nachdem bevor. Also, man hat das Gefühl, die Leute warten jetzt vor allem auf die Badesaison und essen wieder gerne Glace von aussen. Ist es nicht einfach so, dass die Eishockey-WM halt bedingt durch die nationalen Meisterschaften, dass die halt einfach zu spät ist? Eishockey gilt immer noch ein bisschen als Wintersport.
Ja, es ist ein Wintersport auf der einen Seite, aber es ist grundsätzlich jetzt natürlich ein Hallensport und ich würde sagen, zum Baden ist es im Moment wirklich noch zu kalt und das Klasseessen können sie auch an der Eishockey-Weltmeisterschaft. Sie haben gerade im Schlufweg eine wunderbare Umgebung im Wald. Wir sind dort in der Nähe von der Body. Es ist ein Fan-Village dort aufgebaut. Der Fan kann also durchaus die Sonne geniessen und wenn es ihm dann zu heiß wird, sich ein bisschen abkühlen, wenn er einen Match schaut in der Halle.
Heute Nachmittag jetzt also der erste Match zu Kloten, Weißrussland gegen Kanada. Wenn das Interview ausgestrahlt wird, ist der Match schon mitten am Laufen. Was macht sie denn?
Dann stehe ich wahrscheinlich irgendwo auf einer Tribüne und schaue zu. Laufen vielleicht an einen anderen Ort, ich weiß es noch nicht genau.
Also haben Sie Zeit, um jetzt dann in den nächsten paar Tagen ein bisschen geruhsam die Match zu schauen oder sind Sie irgendwann etwas am Organisieren?
Ich glaube nicht, geruhsam Match zu schauen ist nicht meine Aufgabe. Ich glaube schon, dass ich immer im Hintergrund werde präsent sein. Selbstverständlich, wenn der Betrieb läuft und wenn das, und von dem gehe ich an für sich davon aus, dass man dann während dem Match fast die ruhigste Phase haben, weil dann ist eigentlich alles organisiert und dann konzentriert sich auch alles auf die Leute auf mich und der ganze Rest spielt dann nicht so eine Rolle, aber zwischendrin muss dann wieder alles parat sein und funktionieren.
Der Thomas Peter, der lokale Koordinator von der Eishockey-WM zu Kloten. Heute Nachmittag um 15:45 haben die ersten beiden Spiele also angefangen. Da gerade noch ein Blick auf den Totomat. Zu Bern bei der Partie Deutschland und Russland führt Russland mit 2:0. Und zu Kloten ist Weißrussland im Rückstand gegen Kanada mit 0:3. Beide Partien sind im dritten Drittel. Kurz noch der Blick auf das Spiel heute Abend. Zu Bern empfängt die Schweiz Frankreich und zu Kloten spielt die Slowakei gegen Ungarn.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Themen. Sie ist winzig, hat eine Frau als CEO und macht, was man von einer Bank erwartet, nämlich Gewinn. Ein Porträt von der Sparkasse Drogen, der kleinsten Bank der Schweiz. Sie hat das kleine Schwarzen erfunden, einen ganzen Stil prägt und von Paris bis Mailand die Modeszenen aufgemischt. Begraben liegt die berühmte Designerin allerdings in Lausanne, auf den Lausanner Spuren von der Coco Chanel. Sie wollen nicht, dass man in ihren Trämmchen isst, trinkt und bröselt. Die Basler Verkehrsbetriebe biessen darum, wer Glasse schlägt. Und wenn man jetzt so würde essen, dass man nichts verträgt? Ein Selbstversuch mit Putzlümpli. Morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, regional diagonal.
Und damit kommen wir zur Wetterprognose. Das ist der Jürg Zock von SF Meteo. Und jetzt ist die Wetterprognose irgendwie verschwunden, was ich aber kann sagen. Das ganze Wochenende ist recht sonniges Wetter angesagt, mit Temperaturen um etwa 20 Grad. Also sowohl am Samstag wie auch am Sonntag dürfte es mehrheitlich sonnig bleiben und die Temperaturen, wie gesagt, an beiden Tagen um die 20 Grad herum. Erst am Sonntagabend könnte es ein bisschen schlechter werden, könnten auch die ersten paar Regentropfen kommen. Damit kommen wir nochmal zu der Zusammenfassung der wichtigsten Themen vom Tag. Heute Nachmittag um 4 hat das grosse Eröffnungsfest von der Zürcher Westumfahrung angefangen. Die Uetliberg und der Escher-Tunnel sind in der Zeit für Fußgänger und Velofahrer offen und auf dem Autobahnprojekt West ist das grosse Festgelände mit Kilby und Konzert. Die Uni Zürich will noch mehr private Gelder anzapfen. Sie will sogenannte Fundraising verstärken. So will die Uni einzelne Lehrstühle oder auch neue Computer finanzieren. Bis jetzt machen die privaten Gelder 7% der Einkünfte aus. Hauptgeldgeber soll weiterhin die öffentliche Hand bleiben. Das Urdörfli, das Heim für Suchtkranke von der Sozialwerke Pfarrer Sieber, zügelt von Urdorf auf Pfäffiken ins Zürich-Oberland. Das Heim kann während 5 Jahren gratis ins ehemalige Hotel Bahnhof. Keine Freude daran hat der Gemeinderat. Er befürchtet, dass sich Probleme mit der Drogenszene beim Bahnhof könnten verstärken. So viel Regionalschall Zürcher Fuss am Freitagabend. Redaktion Margret Meier, am Mikrofon Hans-Peter Könzi. Das Regionalschall Zürcher Fuss, das gibt's übrigens auch im Internet unter regionalschall.ch, regionalschall.ch und dort können Sie auch alle Abendsendungen als Podcast abladen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.